Hinter den Headlines, der Recherche-Podcast für Sachsen-Anhalt.
So, eigentlich würde ich jetzt Max sagen, aber der Max, der ist heute leider gar nicht da. Denn wir widmen uns heute in Hinter den Headlines einem Thema, wo der Max überhaupt nichts zusagen kann. Und deswegen habe ich mir Unterstützung eingeladen. Also es wird heute um den HFC, um den Halleschen Fußballclub gehen. Der ist gerade in akuten Abstiegsnöten in der dritten Liga. Und da habe ich mir jemanden eingeladen, der den HFC so gut kennt wie kaum jemand anders. Fabian Wölfling, der ist Leiter der Sportredaktion der Mitteldeutschen Zeitung. Und der begleitet den HFC schon seit vielen, vielen Jahren. Und der kann uns heute so ein bisschen was zu dieser sehr misslichen Situation erzählen. Hallo Fabian erstmal.
Tag in die Runde.
Genau, die Runde ist klein. Wie gesagt, Max ist nicht da, aber wir fangen gleich an. HFC. Also, letzte Woche sah es richtig bitter aus um den HFC. Diese Woche ist das nach dem Wochenende, nach dem Spiel oder nach den Spielen in der dritten Liga, ist das wieder so ein bisschen besser geworden. Nimm uns erstmal ganz kurz mit, wie ist so die aktuelle Lage? Wo steht der HFC? Für alle, die das auch nicht wissen, es können ja auch hier einige Leute dabei sein, die vom Fußball so auch wenig Ahnung haben.
Ja, der HFC hat selber gesagt, im Keller brennt noch Licht. Ein schönes Bild, nicht ganz neu, aber kann man sich was drunter vorstellen. Denn sie haben gewonnen gegen den SCFR nach längerer Zeit mal wieder. Und gleichzeitig hat Mannheim gestern gegen Essen verloren. Und dadurch
sehr wichtig,
haben sie jetzt
sehr wichtig.
Noch 3 Punkte Rückstand. Aber man muss auch immer noch dazu sagen, sie haben ein leider recht schlechtes Torverhältnis noch dazu. Man muss quasi immer noch einen Punkt so in Gedanken mit draufrechnen. Also sie müssten auf Mannheim jetzt noch 4 Punkte irgendwie gut machen, was aber durchaus noch im Bereich des Möglichen ist bei noch 4 ausstehenden Spielen.
4 ausstehende Spiele, also 12 Punkte sind noch zu vergeben. Insofern
korrekt zusammengerechnet.
Sehr gut, das funktioniert schon mal. Wie viele Punkte hat der HFC gerade?
Der HFC hat 35, Mannheim hat 38 und dann Bielefeld hat schon 41, gegen die spielt man noch, aber das ist schon ein gutes Stück weg. Also wir sollten uns auf Mannheim jetzt gerade mal fokussieren. Wenn
okay.
Wir für den HFC fiebern.
Ich habe selber letzte Woche mal über den HFC geschrieben und da war die Lage noch so, dass man es nie geschafft hat, mit der Situation, die der HFC damals hatte, da waren 6 Punkte Rückstand, noch in der Liga zu verbleiben, bei noch 5 ausstehenden Spielen da. Aber jetzt ist so wieder Hoffnung da, also merkt man das schon, auch die Spieler so, du hast ja auch ein bisschen Kontakt, siehst du auch ab und zu mal jemanden, sind die jetzt auch wieder so ein bisschen besser drauf? Also letzte Woche hatte ich so das Gefühl, da war so allgemeine Depression angesagt.
Ja, also nach dem Spiel, da war jetzt mein Kollege Tobias Große, auch ein großer Wachmann, den können wir hier gerne mal loben an der Stelle, im Stadion. Da war natürlich Euphorie und wie gesagt, war ja auch viel veranstaltet nochmal von den Ultras drumherum, die nochmal ein bisschen getrommelt haben. Große Choreo, wer aufgibt, hat schon verloren. Also nochmal zum Kämpfen animiert, die Jungs. Und dann haben sie das auch ganz vernünftig auf dem Platz umgesetzt. War jetzt vielleicht nicht die größte Glanzleistung, aber gekämpft haben sie auf jeden Fall. Und dann haben sie gewonnen. Und natürlich, wenn man gewinnt, ist die Stimmung erstmal immer gut. So ist das im Sport. Und da jetzt Mannheim eben auch noch die Vorlage geliefert hat, denke ich, wird die Stimmung jetzt, wenn das Training wieder losgeht diese Woche, etwas optimistischer, zuversichtlicher sein. Aber der Weg ist natürlich noch sehr, sehr weit. Also die Wahrscheinlichkeit, da muss man sagen, wir sind nicht in der Pole Position.
Absolut. Man ist ja auf andere angewiesen, nämlich auf Mannheim in dem Fall und auch auf andere Mannschaften, die gegen Mannheim spielen. Und das eigene Programm, soweit ich das in Erinnerung habe, ist auch nicht das Allereinfachste. Also jetzt als nächstes kommt Saarbrücken. Die sind jetzt auch nicht so schlecht in der Liga. Also ist jetzt nicht so, dass das alles irgendwie Schießboden und alle hinterm HFC sind. Es gibt sowieso wenig Mannschaften hinterm HFC.
Hinter dem HFC gibt es nur noch 3 Mannschaften.
Die haben wir alle schon gehabt, glaube ich.
Die haben wir alle schon gehabt. Ja. Wir haben eben noch Bielefeld am vorletzten Spieltag auswärts. Ja. Da haben wir immer so ein bisschen drauf geguckt, ja, vielleicht könnte das das Endspiel werden, aber jetzt scheint sich Bielefeld so ein bisschen gefangen zu haben, die ja aus der zweiten Liga abgestiegen sind, eigentlich einen Kader haben, mit dem man da nicht da unten rumfallen sollte. Aber ja, also das Spiel in Saarbrücken jetzt ist wahrscheinlich das Schwerste, was noch ansteht. Da hat man eigentlich bisher auch immer auf die Mütze bekommen, wenn man da gespielt hat. Also wenn man da noch was reißen könnte, würde das vielleicht tatsächlich nochmal so ein Momentum schaffen. Es ist natürlich sehr zart alles. Wenn man jetzt wieder verliert und Mannheim gewinnt, dann ist quasi die Tristesse wieder richtig da.
Dann sieht es wieder richtig bitter aus.
Das ist natürlich das Problem, dass man jetzt in der Situation ist, wo man nicht mehr viel Raum hat für eigene Fehler, aber auch für die Konkurrenz muss jetzt schon auch mitspielen immer.
Absolut. Du hast gerade gesagt, Bielefeld hat eigentlich so eine Mannschaft, die da unten nicht sein müsste. Der HFC hatte man ja eigentlich vor der Saison gedacht, hatte auch eine Mannschaft, wo man eigentlich mit diesen Abstiegssorgen, die man in den letzten Jahren ja eigentlich fast dauerhaft hatte, würde ich sagen, nichts zu tun hat. Warum, also ganz platt gefragt, warum ist der HFC diese Saison so schlecht?
Ja, jetzt schon kurz vorher, kann ich mal hinter die Kulissen die Hörer vielleicht mitnehmen, kurz das schon besprochen, dass wir das Thema natürlich besprechen müssen. Da können wir jetzt wahrscheinlich aber einen Podcast füllen, der 2 Stunden dauert. Ich versuche es mal einigermaßen kurz zu machen. Also der Kader war nicht schlecht, hat aber auch offensichtlich einige Mängel gehabt. die sich dann auch deutlicher gezeigt haben, als man das vielleicht am Anfang auch wir als Reporter dann sehen wollten. Ich glaube, das ist aber auch natürlich, weil man einfach ja nicht mit so einer Grundskepsis irgendwie erstmal in eine Saison reingehen will, möchte.
Hm.
Und dann vielleicht sich manchmal auch so ein bisschen blenden lässt. Aber es war einfach so, dass es auf gewissen Positionen zu wenig Substanz gab, dass man einige Transfers eindeutig im Nachhinein sagen muss, die haben nicht gesessen. Vom Sportchef, Ex-Sportchef inzwischen Thomas Sobotzik,
ja.
In Zusammenarbeit mit inzwischen Ex-Trainer Sreto Ristić, was ja vielleicht auch schon so ein bisschen was aussah, die, ja, was sich ja, ich glaube, so deutlich auch selten zeigt im Profifußball, weil sie ja im Winter schon wieder Spieler aussortiert haben in größerer Zahl, die sie im Sommer erst verpflichtet haben, was ja schon sehr viel aussagt, dass da einfach vieles nicht so funktioniert
da
hat.
Da waren sie schnell selber der Überzeugung, dass das so nicht, ja. dass die Spieler nicht der große Wurf waren, sozusagen.
Ja. Also man hätte sicherlich mit dem Kader nicht so schlecht dastehen müssen. Da kamen ja auch noch einige, wie das dann immer so ist, Verletzungen dazu. Aber was natürlich wirklich ins Kontor geschlagen hat, was auch immer wieder betont wurde, was auch zu Recht betont wurde, war die Krebserkrankung von Niklas Kreuzer. Das werden wahrscheinlich alle, die den HFC irgendwie verfolgen, mitbekommen haben. Der wahrscheinlich der beste oder mit der beste und auch wichtigste Spieler ist, der dann damit einfach komplett weggebrochen ist, quasi für längere Zeit und auch jetzt ja noch nicht wieder bei 100% ist. Aber man hatte auch einfach auf den Flügeln zu wenig Qualität. In der Abwehr hat die Qualität nicht gereicht, was sich ja an der krassen Gegentorzahl zeigt.
Also Kreuzer zu ersetzen ist natürlich total schwierig. Wäre auch für alle anderen Drittliga-Vereine schwierig gewesen. Das ist, glaube ich, steht außer Frage. Ist es auch so ein bisschen, was ich so bei den Fans letzte Woche gemerkt habe, denen fehlt auch immer so ein bisschen die Mentalität. Also so, dass es Leute gibt, die wirklich auch für so einen Verein dann brennen, sondern dass das so ein bisschen nicht mehr da ist, wie es vielleicht früher mehr da war. Ich meine, da wollen wir auch alles nicht glorifizieren. Es war auch gab natürlich auch viele schlimme Zeiten beim HFC sozusagen, die noch bedeutend schlimmer waren als jetzt, aber dass so ein bisschen die Leute fehlen, die sagen, hier für den Verein, da reiße ich mir den Hintern auf sozusagen und tue da alles, was möglich ist. Ist das auch so eine Sache, die problematisch sein könnte?
Da tue ich mir immer schwer mit, das so als Hauptargument zu nehmen. Das wird natürlich dann immer schnell gesagt, ja, wenn dann verloren wird, sind es alles Söldner, denen der HFC egal ist. Ja, im Endeffekt ist das deren Beruf, die verdienen damit Geld, so, das ist nun mal so. Aber ich sage mal, wenn wir jetzt gucken, keine Ahnung, Ulm ist auf dem ersten Tabellenplatz. Die spielen auch nicht da, weil sie alle Ulm so schön finden und da ein Butterboot kriegen. Die verdienen da genauso mit ihr Geld und wechseln dann auch wieder weiter. Und das gehört halt da dazu. Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass sich gezeigt hat, dadurch, dass dann natürlich Kreuzer wegbrach, dass ein bisschen, wie würde man so schön sagen, die Häuptlinge waren etwas zu wenige in der Mannschaft. Ja, dann hat sehr viel an Jonas Niedfeld gehangen.
Ja,
dann auch absolut. Nicht die stärkste Form hatte in der Hinrunde in der Abwehr, wo er dann auch zwischenzeitlich wieder rausgenommen wurde in den Sturm, was er das
total verrückter Spieler, das muss man dazu sagen, das ist einer, der quasi im Sturm eigentlich angefangen hat sozusagen, ich weiß jetzt nicht ganz, wo er ganz früher gespielt hat, aber im Sturm Sturm angefangen, dann irgendwie immer weiter nach hinten gerutscht, bis er irgendwann mal Abwehrchef war und dann wieder mal nach vorne und so, also total wild hin und her, also ist so ein Phänomen.
Und daneben gab es dann halt nicht mehr viel. Also man hatte noch den Dominik Baumann, das war auch einer der wenigen sehr guten Transfers, der auch wirklich geliefert hat als Torjäger, aber halt auch keiner, der jetzt irgendwie, ja, wie man so sich einen Häuptling, der dann die andere mal in die Hand nimmt. Und da hat es tatsächlich so ein bisschen gefehlt. Da gab es durch den Wegfall von Kreuzer ein großes Vakuum, an dem, glaube ich, Niedfeld auch ein bisschen zu schwer zu tragen hatte. Ja. Das war dann auch so eine Kettenreaktion, wo man auch sagen muss, da hat es dann auch gefehlt. Dann ist ja auch der Sven Müller, der erfahrene Torwart, den sie zurückgeholt haben, zwischenzeitlich aus der Mannschaft gefallen.
Der ja jetzt am Wochenende wieder stark aufgespielt hat, es komischerweise. Es ist
immer wieder was los beim HFC, was die Aufstellung angeht.
Ja, du hast eben schon die Ex-Leute sozusagen, also nicht nur die Spieler, sondern auch im Trainerstab und sportlicher Leiter. Die beiden sind rausgeschmissen worden. Das ist ja so ein Fußballklassiker. So, wenn es irgendwie nicht läuft, fliegt irgendjemand im Trainer- oder Management-Team raus. Hilft das was? Also ist das, fragen sich ja viele und da gibt es sicherlich auch Untersuchungen dazu, aber beim HFC speziell, bringt das was, da jetzt nochmal irgendwie Leute rauszuwerfen?
Das hat ja nun eine Vorgeschichte.
Grundsätzlich,
das haben wir auch, glaube ich, immer mal geschrieben und auch so kommentiert, ist das natürlich keine gute Sache. Weil wenn du immer wieder Trainer rausschmeißt, Trainer hat eine gewisse Vorstellung, will gewisse Spieler haben, die seiner Vorstellung sozusagen auf dem Platz dann entsprechen. Und wenn du dann immer wieder quasi die Halbwertszeit der, ich sag mal, die alten HFC-Fans werden sich noch an Sven Köhler erinnern, als der irgendwann mal rausgeschmissen wurde. Seitdem ist der Trainersitz in Halle einer, der nicht lange von einer Person besetzt wird.
Ja, also viel mehr als 2 Jahre schafft keiner, oder?
Schafft keiner. Rico Schmidt hat mal noch 2 Jahre geschafft. Ja. Das war aber auch der letzte.
Der Rico.
Der auch ja, halt sehr in der Kritik stand, aber er hat die 2 Jahre geschafft und es war auch gar nicht alles so schlecht damals.
Ja.
Und dann hast du halt ständig wieder Neuanfang und dann kriegst du so Flickenschuss in der Kader, wie wir sie jetzt beim HFC jetzt seit einigen Jahren haben, dass dann da noch Spieler da sind, die Trainer XY geholt hat, die aber der neue Trainer dann ja, vielleicht gar nicht so sehr wollte oder die passen dann nicht so richtig. Dann werden wieder neue geholt und dann ist der wieder weg und das hatte man ja jetzt in ganz schneller Zahl. Andererseits muss man sagen, man stand ja schon mehrfach mit dem Rücken zur Wand, hatte als Thorsten Ziegner, der ja sehr erfolgreich war, eine Saison und dann auch noch eine ja, Viertel etwas mehr und dann ist man ja abgestürzt und seitdem geht das ja quasi in dieser Folge, dass man immer gegen den Abstieg kämpft. Dann haben sie Schnorrenberg, und erst Atalan, der nicht sehr erfolgreich war, dann Schnorrenberg geholt, der hat die Rettung geschafft. Dann blieb Schnorrenberg, dann ging es mit dem wieder bergab, dann hat man Meier geholt, der hat die Rettung geschafft, dann ging es mit Meier bergab, dann juristisch. Also man hat sich dadurch immer wieder gerettet.
Also da hat es schon funktioniert, dass man immer wieder Trainer... Es hat funktioniert,
ja. Aber halt, wie man merkt, nicht auf lange Sicht. Und so ist man halt immer wieder in diese Situation reingefallen. Weil man dann letztendlich sagen muss, wenn die Trainer rausgeschmissen worden sind, irgendwann war es dann wohl auch nicht die richtige Entscheidung auf Sicht oder auf lange Sicht. Und dadurch ist man immer wieder quasi in das Elend neu reingefallen.
Okay, was würde denn jetzt, wir spekulieren mal, was würde denn so ein Abstieg bedeuten für so einen Verein? Also HFC kann man sagen, ist jetzt der Verein, der am längsten durchgehend in der dritten Liga ist sozusagen. Sie sind nicht der längste Verein, der also mit von Drittliga-Jahren ist Wiesbaden noch ein Jahr mehr, aber HFC ist am ja, ich habe recherchiert. durchgehend ist der HFC seit 12 Jahren?
Seit 12? 2012.
Genau, seit 12 Jahren jetzt wären es dann dieses Jahr. Was bedeutet das für so einen Verein, wenn der dann eine Liga runtergeht? Ist ja im Endeffekt nur eine Liga weniger.
Das klingt nach wenig, ne? Ist aber sehr viel, weil es natürlich auch mit der schlimmste Fall eigentlich ist, würde ich jetzt mal behaupten, von der dritten in die vierte Liga. Man sagt ja immer so, man fällt dann aus dem Profifußball raus, das stimmt natürlich nicht. Also auch in der Regionalliga sind noch sehr viele Berufsfußballer unterwegs und zu großen Teilen. Aber die Zäsur ist natürlich schon enorm. Also man fällt quasi erstmal aus der bundesweiten Aufmerksamkeit auf die regionale Ebene. Man hat viel weniger Geld, weil es gibt quasi auf Regionalliganiveau quasi überhaupt kein TV-Geld mehr. Also das ist zu vernachlässigen. Man steckt dann vor allem auch in einer Liga drin, die ja so ein bisschen als, ja, wenn man es gemein sagen will, Massengrab des Ostfußballs inzwischen zu deklarieren ist, weil da sind wirklich, wenn man mal früher die DDR-Oberliga sich nimmt und jetzt guckt, wer da spielt, ist das schon zu großen Teilen irgendwie ähnlich. Das ist
verrückt, ja.
Viele Mannschaften, die sich eigentlich vom Selbstbild ganz woanders sehen, die halt da drin stecken und einfach nicht mehr rauskommen.
Ja, ja, absolut.
Warum das so ist, können wir vielleicht auch noch kurz erklären. Es gibt ja dieses verrückte Aufstiegssystem, das sich irgendwann mal daraus ergeben hat, dass es 5 Regionalligen gibt, aber nur 4 Aufsteiger.
Genau, die 5 Regionalligen gibt es im Endeffekt, weil man diesen Vereinen sozusagen in diesem Bereich halt auch diese Fahrten nicht so zumuten möchte. Also also das ist eine Erklärung jedenfalls, die ich immer kenne sozusagen, dass man nicht möchte, dass irgendwie, keine Ahnung, Greifswald nach Freiburg irgendwie runter muss oder keine Ahnung wohin.
Das ist ein Riesenthema, das können wir jetzt glaube ich nicht aufmachen, das hat auch viel mit Politik zu tun.
Ja, natürlich sind da auch so ein paar Landesfürsten. Warum es
Regionalliga Bayern gibt, für das Bundesland
angeht. Ja.
Aber letztendlich ist es so, dass die Regionalliga Nordost nur jedes dritte Jahr direkt aufsteigt, der Meister, was ja eigentlich schon völlig Panne ist. Das heißt, in den 2 anderen Jahren muss man noch in Relegationsspiele und da haben sich die Nordostvertreter leider nicht besonders gut geschlagen.
Zuletzt immer relativ schlecht abgeschnitten. Ja,
deswegen
also
hängen die eben alle noch drin. Diese ganzen großen Namen, also Jena, Chemnitz, Lok, Erfurt, Cottbus etc.
pp. Aber hat das nicht auch was Schönes so? Wenn die da alle so, da hat man die alten Spiele wieder, hat viele Derbys, viel, also Mitteldeutschland total krass vertreten so in der Regionalliga.
Jetzt wahrscheinlich Geschmackssache, ne? Also ich denke, im ersten Jahr kann das durchaus so ein bisschen Reiz wieder entwickeln. Man hat viele Derbys. Ich kann mir sogar vorstellen, dass die Zuschauerzahlen insgesamt gar nicht so viel schlechter sind, auch wenn man natürlich dann jetzt no disrespect, also aber da spielt dann natürlich auch noch gegen Meuselwitz und Eilenburg, dann ist es vielleicht nicht mehr ganz so mit Ostscham auszugleichen.
Schwierig, ja.
Aber
obwohl Meuselwitz mittlerweile auch schon Regionalliga-Klassiker ist,
ja,
eigentlich.
Ja, also, die machen da ja auch gute Arbeit.
Ich war auch ein paar Mal in Meuselwitz, das ist recht lustig. Also früher.
Ich jetzt aus dem potenziellen Ticketkäufer, dann vielleicht gehe ich jetzt zum Spiel gegen Meuselwitz, vielleicht eher nicht.
Ganz kurz eine kleine Anekdote. Früher hat da der Präsident von Meuselwitz noch in der Halbzeitpause Kühlschränke und andere Gegenstände verlost. Das war mal sehr, also das also hatte auch was
jetzt
für
haben
sich.
Wir einen Reiz, um nach Meuselwitz
ich weiß nicht, ob man das immer noch macht, das ist schon ein paar Jahre her, aber das war Hubert Wolf damals sehr, sehr witzig.
Aber ich kann jetzt mal, ich spreche jetzt einfach mal von mir. Ja. Also ich finde es da viel spannender, durch Deutschland zu fahren und dann mal, was man letztes Jahr mit HFC alles gemacht hat, Grünwalder Stadion von 1860 auf dem Betzenberg, jetzt nach Bielefeld fährt man noch.
Das und Ferl?
Ja, Ferl hat man natürlich auch immer mal dabei, aber oder Dresden oder was auch immer, das ist doch...
Ja, natürlich, ist natürlich eine andere
toller
andere,
als...
Im wahrsten Sinne des Wortes eine andere Liga. Okay, jetzt hast du es gerade schon gesagt, du bist immer mit dem HFC natürlich viel unterwegs und so. Bist du da neutral so? Also jetzt mal so ganz aus sportjournalistischer oder du als Sportjournalist, bist du da neutral? Fährst du da immer ganz emotionslos hin und schreibst halt auf, was da los war? Oder ist man auch so ein bisschen, denkt man auch irgendwie, ja, der HFC muss gewinnen und eigentlich ist man so ein bisschen mit Fan?
Fan würde ich nicht sagen, aber Sympathisant im Sinne der Sache, weil ich ja gerade schon gesagt habe, ich persönlich fahre auch lieber auf den Betzenberg als dann nach Oselwitz. So. Also ich hoffe, dass sie in der dritten Liga noch irgendwie bleiben. Und gleichzeitig, das ist auch immer so mein Credo, macht es auch einfach mehr Spaß, wenn sie gewinnen. Weil wenn man immer in dieser Krisenstimmung drinsteckt, dann ist es auch ganz schwer, was anderes als Thema irgendwie zu finden und zu haben. Und das erschöpft sich auch irgendwann, ehrlich gesagt. Es ist einfach so, wenn man immer wieder dieses Thema hat, ja, jetzt ist irgendwie wieder die Stimmung steigt, der Trainer ist wieder zur Debatte und eher Spieler stehen in der Kritik. Es macht einfach mehr Spaß, wenn sie auch mal gewinnen, die Laune gut ist und man kann dann auch vielleicht mal was anderes machen, was man jetzt so nicht vorbeigeht.
Da haben die auch viel mehr Lust, Interviews zu geben wahrscheinlich.
Ja, die sind da schon gewappnet, aber ja klar, man, ich sag mal, der Raum für Themen öffnet sich natürlich, wenn sie einfach mal erfolgreich sind. Wenn sie nicht erfolgreich sind, ist das Thema eigentlich, wie werden sie wieder erfolgreich und wie schaffen wir es, dass sie nicht absteigen. Das ist natürlich dann schwierig, weil dann braucht man da nicht groß anzufangen und zu sagen, ja, jetzt Spieler XY, erzähl uns mal ein bisschen was über deine geheimen Hobbys, weil das will dann auch keiner lesen. Dann ist das Thema, wie gewinnen sie das verdammte Spiel am Hobbys. Nächsten Wochenende.
Ja, genau. Kriegt ihr da eigentlich auch mit, dass die manchmal so genervt sind, wenn ihr irgendwie irgendwas schreibt oder so? Oder wenn die Lage gerade schlecht ist und ihr schreibt irgendwie, alle Einkäufe waren Mist und so, sagt der Sportdirektor dann auch mal, schreibt nicht immer so schlecht, sondern seid doch mal ein bisschen positiv oder kommt da was zurück?
Nur das hängt von den Personen ab. Das kriegt man schon mal zurückgemeldet, manchmal auf indirekten Wege, manchmal direkt, was ja auch okay ist. Das muss man dann aushalten. Aber eigentlich sind die relativ professionell unterwegs. Also man merkt das dann vielleicht so an der, wie soll man sagen, zwischen den Zeilen oder so ein bisschen an dem Tonfall. Aber es ist jetzt keiner, der sagt so, du A. Punkt, rede ich nicht mehr oder so. Das wäre ja auch, damit würden sie sich ja nur selber angreifbar machen. Da sind die auch schlau genug. Das sind ja auch quasi heute, ich sage mal, 95% der Spieler und der inzwischen auch der Trainer und Sportdirektoren sind irgendwann mal durch so ein Nachwuchsleistungszentrum der Bundesliga gelaufen und da gehört Medientraining heute zum festen Bestandteil. Also die wissen schon ganz gut, wie man das zu handeln hat und wie man dann vielleicht auch auf manches antwortet oder auch nicht antwortet. Da sind die eigentlich relativ gewappnet und nehmen einmal nichts irgendwie persönlich oder so. Das habe ich wirklich sehr selten erlebt. Und wenn dann, ja, war es auch okay.
Okay. So, wir sind am Ende. Wir steigen immer gerne positiv aus. Was macht dir denn Hoffnung, dass der HFC doch noch in der dritten Liga bleibt, obwohl die Vorzeichen ja nicht die allerbesten sind?
Ja, man muss jetzt einfach sagen, man hat jetzt dieses Erfolgserlebnis und ist einfach, ja, was soll man, also im Endeffekt ist die Situation so, wie wir sie beschrieben haben. Die Mannschaft wird jetzt nicht mehr eine andere werden. Sie werden jetzt auch nicht nochmal einen neuen Trainer. Das muss ich jetzt irgendwie so finden. Sie müssen das, was sie jetzt gezeigt haben gegen Ferl, das Kämpfen auf den Platz bringen. Sie brauchen das Glück, was sie auch gegen Ferl natürlich hatten. Also da flogen ja auch Ball an die Latte. Der Torwart Müller hat eine sehr gute Leistung gezeigt. Sie brauchen jetzt einfach dieses Glück auch in diesen Spielen. Ja, irgendwie jetzt gucken, dass man in Saarbrücken einen Punkt holt und dann hat man ja noch Heimspiele. Was der Vorteil ist, Mannheim hat noch 3 Auswärtsspiele, nur noch ein Heimspiel, also deren Restprogramm ist auch nicht so ganz einfach und dann, ja, also ist, man kann sich das jetzt noch irgendwo so vorstellen, aber natürlich ist die Wahrscheinlichkeit, wie ich gesagt habe, immer noch klein.
Okay, dann dieses halb positive Fazit.
Wir gehen einfach doch zu neutral, ja, und sagen, Schakka, wir schaffen das.
Okay, also Fabian, vielen, vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast und ja, das war's, der kleine Ausflug in den Sport. Zum HFC. Und beim nächsten Mal, in 2 Wochen, hören wir uns wieder und da ist dann Max wieder dabei.
Das ist vielleicht auch ganz gut so.
Bis dahin, ciao, ciao.
Hinter den Headlines, der Recherche-Podcast für Sachsen-Anhalt.